Zurück zu Kapitel 2, Vers 3. Welches das Heil, welches seinen Anfang in der Verkündigung durch den Herrn nahm und an uns von denen bestätigt wurde, die ihn gehört hatten, wobei Gott mit dazu Zeugnis gab, mit Zeichen und auch Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und ich habe gesagt, also wir haben jetzt Sicherheit, dass das Wort Gottes zuverlässig ist, auch das neu geredete Wort Gottes im Sohn, dass es zuverlässig ist, weil Gott Augen- und Ohrenzeugen gegeben hat, die uns das weitergegeben haben und deren Leben offensichtlich verändert wurde, die bereit waren, dafür zu sterben. Wir haben nicht nur einen Augen- und Ohrenzeugen, wir haben also mindestens 4 klare Zeugen in den Evangelien. Und dann haben wir noch die 500 Brüder, von denen Paulus schreibt, in 1. Korinther 15, die man alle befragen konnte noch damals, so viele noch lebten, die meisten lebten noch. Das heißt, auch hier waren Zeugen unterwegs, heute sind sie nicht mehr da, aber damals hätte man sie noch fragen können. Und das haben sicher einige getan, wenn Paulus darauf aufmerksam macht, es gibt 500 Brüder, die ihn gesehen haben. Wir haben das Zeugnis des Apostels Paulus selber, der ihn auch gesehen hat. Er bezeugt, dass er den Herrn gesehen hat, einerseits die Stimme gehört und vor Damaskus und dann später dann noch, als er in Jerusalem war und betete im Tempel, hat er ihn gesehen, sagt er. Da sah ich ihn. Also der Apostel Paulus ist auch ein weiterer Zeuge. Und dazu noch jetzt dann die Zeichen und Wunder, die Gott getan hat, um diese Zeugen zu bestätigen, sind eine weitere Sicherheit für uns, Bestätigung für uns. Wir haben gerade in der Pause noch gesprochen, Johannes redet davon, ganz zum Schluss in seinem Evangelium, noch viele Dinge sind es, die der Herr Jesus getan hat. Und man könnte, wenn man sie aufschreiben würde, würden die Bücher der Welt sie nicht fassen. Würde man die Welt füllen können mit den Büchern, die man schreiben müsste darüber, was der Herr Jesus alles getan hat seither. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Diese Zeichen und Wunder und diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also wiederum als Bestätigung, als Beglaubigung. Der Herr Jesus hat so viel getan im Leben von so vielen Menschen. Wenn jeder das aufschreiben würde, was der Herr Jesus alles getan hat, dann könnten wir Berge und noch Berge und Berge von Büchern haben. Und in der Ewigkeit braucht man nicht die Bücher, da haben wir den Zeugen dann alle, können wir sie mit ihnen sprechen, was der Herr alles getan hat in ihrem Leben. Tausende von Menschen, Millionen von Menschen, was der Herr in jedem Leben getan hat. Bücher und Bücher könnte man schreiben. Ja, jetzt zurück. Und jetzt hier, wir haben heute in der Andacht gehört, wir sind über die Wiedergeburt. Petrus hat davon gesprochen, geschrieben. Es heißt hier, dass das Heil, welches seinen Anfang in der Verkündigung durch den Herrn genommen hat. Und wir sind wiedergeboren worden. Was war das Mittel, das Gott verwendet hat, um uns, dass wir wiedergeboren wurden? Wodurch wird ein Mensch wiedergeboren? Durch das Wort, wie wir heute gelesen haben in 1. Petrus. Durch das Wort. Durch das Wort Gottes, der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und wendet es auf unser Herz an. Das heißt, der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes. Und die Wiedergeburt geschieht, wir sind geboren durch das lebendige Wort Gottes. Das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also wenn wir wollen, dass ein Mensch wiedergeboren wird, dann müssen wir ihn mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen und dann ist er automatisch auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht, denn der Heilige Geist wirkt im Wort Gottes. Das sagt uns die Bibel. Da wirkt der Heilige Geist und da spricht der Heilige Geist. Wir lesen das dann gleich in Kapitel 3 auch nochmal. So wie der Heilige Geist spricht. Er spricht durch das Wort Gottes. Und wir haben es. Das heißt, wenn wir wollen, dass jemand wiedergeboren wird, müssen wir ihm lehren, dass er auf das Wort Gottes hört. Das war mein Trick, unter Anführungszeichen, mein Trick. Ich habe gesagt, weißt du was, du musst gar nichts glauben, aber wir lesen jetzt die Bibel. Wir lesen sie. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn dadurch mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht und damit habe ich ihn mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht. Und zusätzlich darf ich dann noch bezeugen, dass ich das auch erlebt habe, was die Bibel sagt. Das ist dann ein zusätzliches Zeugnis noch. Das dürfen wir ja auch. Wir sollen den Herrn bezeugen als den Auferstandenen. Wir haben ihn auch erlebt, den Herrn. So hat also der Ungläubige zwei Sachen. Er hat das Wort Gottes, er hat uns, die wir bezeugen, dass wir das auch erlebt haben. Und drittens, er hat das Gewissen. Und der Heilige Geist wirkt ihn auf sein Gewissen auch ein. Er hat drei Sachen gegen sich. Den Heiligen Geist, das Wort Gottes, also das Wort Gottes so als solches, der Heilige Geist durch das Wort Gottes, das Zeugnis von uns und das Gewissen. Alles spricht. Weiter. Also das Heil hat seinen Anfang genommen in der Verkündigung und so ist es auch bei uns geschehen. Auch bei uns hat das Heil seinen Anfang genommen in der Verkündigung. Wir haben die Verkündigung nicht durch den Herrn selbst, sondern wir haben sie durch seine Boten beziehungsweise durch die Boten der Boten bekommen. Und es ist an uns festgemacht und bestätigt worden von diesen Boten. Die haben sich alles gemerkt, was der Herr Jesus gesagt hat. Und viele haben sich gefragt, wie konnte sich der Johannes alles merken? Wie konnte sich der Matthäus alles merken? Und der Markus und der Lukas. Der Lukas war ja nicht dabei, aber der hat es indirekt von jemandem und hat Nachforschungen angestellt. Der war bei der Maria. Wie konnte sich Maria alles merken? Wer hat alle möglichen befragt? Wie konnten sie sich alles merken? Wie konnten sie wortwörtliche Aussagen des Herrn Jesus wiederholen? Nun, ich denke, der Herr Jesus hat ja gesagt, der Heilige Geist wird euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Also der Herr hat ihnen geholfen, dass sie das alles dann auch aufschreiben konnten, hat sie erinnert an den Wortlaut, wie es der Herr Jesus gesagt hat. Und auch vergessen wir nicht, wenn etwas ganz wichtig ist, dann merkt man sich's. Wenn man etwas erlebt, was sehr wichtig ist, wenn eine junge Frau ist und sie hört den Heiratsantrag eines jungen Mannes, sie kann ihn wahrscheinlich wortwörtlich noch wiederholen. Das war sehr wichtig für sie, oder? Das ist eine Sache, die ihn tief sich ins Herz eingeprägt hat. Und die, ja, einige mögen sich auch Notizen gemacht haben. Vielleicht hat der Matthäus sich auch Notizen gemacht. Er war ja ein Zöllner, der konnte gut schreiben. Er hat immer Zahlen und Rechnungen geschrieben. Vielleicht hat er dann auch sich Sachen aufgeschrieben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist geholfen hat, sie erinnert hat. Weiter, wobei Gott mit dazu Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und Austeilungen des Heiligen Geistes. Also das Zeugnis wurde gegeben einerseits durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. Die Wunder waren Zeichen. Diese übernatürlichen Dinge, die geschahen, haben was gezeigt. Zeichen sind Dinge, die etwas zeigen. Sie waren Wunder, weil sie im physischen Raum was Übernatürliches waren. Also wenn die Bibel von solchen Wundern spricht, meint sie nicht die Wiedergeburt. Das ist auch ein Wunder. Das ist jetzt nicht gemeint. Gemeint ist, wenn ein Toter aufersteht, das ist im physischen Bereich ein Wunder. Oder wenn deine Hand weg ist und sie ist wieder da. Abgehackt und jetzt ist sie wieder da. Oder wenn einer lahm war von Kind auf und jetzt kann er herumspringen. Das sind offensichtliche Zeichen. Nicht so wie bei den Pfingstlern, wo ich selber erlebt habe, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe, der eine ist geheilt worden vom Bauchweh und der andere ist geheilt worden vom Kopfweh und von allen möglichen sind sie geheilt worden. Man hat nichts gesehen. Es war nicht so, dass einer da war, der war gelähmt sein Leben lang und jetzt läuft er herum. Das war nicht. Das können sie nicht. Höchstens mit dämonischen Kräften können sie es. Oder mit Suggestivwirkung. Es gibt ja auch solche Sachen. Aber nicht echte Wunder, die dann bleiben. Aber die Wunder der Bibel, das sind echte Wunder gewesen. Da wurde einer, der blind geboren war, der konnte sehen. Und das war nicht eine psychische Sache für ein paar Tage, sondern das war wirklich eine völlige Heilung. Zur Bestätigung. Beachten wir die Zeitwortform hier, wobei Gott mit dazu Zeugnis gab. Das heißt, das ist ja in der Vergangenheitsform geschrieben. Gott hat Zeugnis gegeben in der Vergangenheit. Zur Zeit des Schreibers im Jahre 68 oder 64 nach Christus oder wann es geschrieben hat, zur Zeit dieses Schreibers offensichtlich war das schon Vergangenheit. Das heißt, wir müssen jetzt annehmen, dass zu dieser Zeit, als die Christen so in Anfechtung waren dort keine Zeichen und Wunder mehr geschehen waren. Sonst hätte er ja sagen können, was habt ihr überhaupt für ein Problem? Schaut nach links und nach rechts, wo die Toten auferweckt werden und die Kranken überall gesund werden. Es stehen doch jeden Tag Zeichen und Wunder. Was habt ihr überhaupt für ein Problem, an Jesus zu glauben? Nein, er redet in der Vergangenheit. Gott gab Zeichen. Also im Jahre 64 bis 68 war das alles schon Vergangenheit. Da hatte es schon aufgehört mit den Wundern. Und Austeilungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde ausgeteilt, wurde ausgegossen. Menschen haben den Heiligen Geist empfangen. Das war ein Wunder nicht im physischen Bereich, sondern im geistlichen Bereich. Aber man konnte auch Auswirkungen sehen bei diesen Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Also es war auch eine Bestätigung. Weiter. Vers 5. Denn nicht Engeln unterordnete er das zukünftige Weltreich, von dem wir reden. Denn nicht Engeln unterordnete er das Weltreich, sondern Menschen. Die Zeichen und Wunder waren ein Geschmack des zukünftigen Weltreiches. Das hat der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6, Vers 5 dann auch geschrieben, dass die Zeichen und Wunder ein Schmecken der Kräfte des zukünftigen Zeitalters, der zukünftigen Weltzeit war. Das heißt, wenn Menschen damals jetzt diese Wunder erlebt haben, haben sie erlebt, wie das eines Tages sein wird, wenn der Messias sichtbar auf der Erde regieren wird. Dort werden die Lahmen herumspringen und die Blinden gehen und so weiter. Dort werden diese Wunder, diese Kräfte an der Tagesordnung sein. Das Heil wirkt sich aus auf den Körper. Das ist wichtig. Das Heil wirkt sich aus auf den Körper. Die Frage ist nur, wann? Die Pfingstler sagen, Jesus starb für unsere Sünden. Jesus hat das Heil gebracht und hat die Folgen des Sündenfalls rückgängig gemacht. Folgedessen müssen wir nur glauben, dann werden wir gesund. Also wenn du glaubst, bist du krank, musst du glauben. Bist du gesund? Weil ja die Kräfte Gottes an dir wirken. Sie haben den Fehler, den sie machen, ist der Zeitplan. Sie haben nicht verstanden, dass die Rettung Gottes in Stufen vor sich geht. Das heißt, zuerst rettet Gott das Innere, heilt Gott das Innere, das Heil für den inneren Menschen. Aber dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, in Herrlichkeit, dann heilt er das Äußere. Dann gibt er uns einen neuen Leib, er verwandelt den alten Leib in einen neuen Leib. 1. Thessalonicher 4, bei der Entrückung, das ist der Zeitpunkt, und 1. Korinther 15, Vers 51, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wann? Bei der letzten Posaune. Denn es wird Posaunen, der Engel, die Stimme des Erzengels wird sein, die Posaune Gottes wird kommen und so weiter. Und die Gläubigen werden verwandelt werden, die leben. Die nicht leben, die schon gestorben sind, werden auferweckt werden. Bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und dann werden die Kräfte sichtbar, auch für unseren Körper. Also mit der Wiederkunft Jesu Christi kommen die Kräfte des neuen Zeitalters. Und der Hebräerschreiber bringt das hier in Zusammenhang mit den Engeln. Er sagt, nicht Engeln unterordnete er das zukünftige Weltreich, von dem wir reden, sondern Menschen unterordnete er das zukünftige Weltreich. Und so dürfen auch die Kräfte des zukünftigen Weltreiches, diese Wunderkräfte, die hat er heute schon wirken lassen in manchen Wundern und Zeichen, und Austeilungen des Heiligen Geistes? Hat das schon wirken lassen? Das, was in der zukünftigen Weltreich, im zukünftigen Weltreich dann an der Tagesordnung sein wird. Das heißt, falsch gesagt, falsch ausgedrückt, nicht an der Tagesordnung, sondern dann wird das ganze Leben durchdrungen sein von diesen Kräften, von diesen zukünftigen Kräften des zukünftigen Zeitalters. Das heißt, wir haben da gar keine Krankheit mehr. Wir leben dann in einem auferstandenen neuen Leib. Das sind Kräfte des anderen Zeitalters. Wir werden nicht mehr krank in der Ewigkeit. Mit dem durch den Sohn erworbenen Heil hat nun Gott vor, andere mit ihm in das Weltreich einzuführen. Mit diesem erworbenen Heil hat Gott jetzt vor, nicht nur den Herrn Jesus in das neue Weltreich einzuführen, sondern auch noch andere mit ihm, mit dem Herrn Jesus, einzuführen. Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten, was wir gehört haben, damit wir nicht vorbeitreiben an diesem Heil. Denn nicht Engeln unterordnete er das künftige Weltreich, sondern den Menschen unterordnete er das künftige Weltreich. Also mit dem einen Menschen Jesus Christus, den wird er einführen in das künftige Weltreich. Und dann werden ihm die Engel untertan sein und ihn anbeten. Aber wenn er den Menschen, den erhöhten und verherrlichten Menschen Jesus Christus einführen wird in das künftige Weltreich, dann wird er mit diesem Menschen Jesus Christus noch die anderen Menschen mitbringen, die mit ihm verbunden sind. Das sind die Gläubigen. Also wer wird in diesem neuen Weltreich herrschen? Nicht die Engel, sondern der Herr Jesus zusammen mit den Gläubigen. Und er hat jetzt, der Herr Jesus selber hat schon begonnen zu herrschen, hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Dort wartet er aber, bis alle Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Und wir wollen ihm heute schon zu Füßen liegen. Wir wollen ihm heute gehorchen und auf ihn hören. Diese Botschaft also, die wir bekommen haben, die mündet in der Herrschaft Jesu in der Zukunft, in der sichtbaren Herrschaft in der Zukunft. Da geht es wirklich um ein Herrschen mit ihm. Also er wird herrschen und wir mit ihm. Wir sind die das künftige Heil im Begriffe sind zu ererben. Das hat er gesagt in Kapitel 1, Vers 14. Wir sind im Begriffe, dieses Heil zu ererben. Und dann wird es da sein. Jetzt sind wir niedriger als die Engel. Jetzt sind wir unter den Engeln. Eines Tages werden wir über Engel regieren. Wir werden über Engel herrschen. 1. Korinther 6, Vers, wo steht das? Vers 2, oder? Wir werden über Engel regieren. Wisst ihr denn nicht, dass wir über Engel, Vers 2 und 3, dass wir über Engel herrschen werden? 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Ist es richtig, ja? Kannst du vorlesen, bitte.
Wüsste dich, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wüsste nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens?
Ja, danke. Richten hier im Sinne von herrschen. Ein Richter. Zur Zeit der Richter im Alten Testament war ein Führer, ein Herrscher. Er war nicht König, aber er war ein Richter. Das heißt, er war nicht nur für die gesetzlichen Belange zuständig, er war auch für die anderen Belange, also nicht nur legislative Gewalt, sondern auch judikative Gewalt, also nicht nur die Polizeigewalt, sondern auch die richterliche Gewalt. Ja, auch die politische Gewalt natürlich. Gut. jetzt in den Versen 6 bis 18, ich komme zu Arabisch 3, warum der Sohn niedriger geworden ist als die Engel. Der Mensch ist niedriger geworden als die Engel und der Sohn ist auch niedriger geworden als die Engel. Eines Tages wird der Sohn herrschen, jetzt herrscht der Sohn schon über die Engel und eines Tages werden wir mit dem Sohn über die Engel herrschen. Warum wurde der Sohn niedriger als die Engel? Also die Gegenüberstellung zwischen der Herr Jesus einerseits und die Engel andererseits, das wird jetzt fortgesetzt. Er ist viel besser geworden als die Engel, er ist erhabener geworden als die Engel, haben wir gelesen in Kapitel 1. Und jetzt in Kapitel 2 lesen wir dann, wir sehen den, der ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, den sehen wir mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Da kommen wir jetzt gerade hin, das schauen wir uns jetzt gerade näher an. Das ist die Frage. Und wir lesen den Text. Zitat, also jetzt kommt das Zitat. Also vielleicht vorher noch einleitend. Wie kann der Herr Jesus größer sein als die Engel, wenn er doch ganz Mensch geworden ist? Jetzt steht diese Frage im Raum, oder? Er sagt, der Herr Jesus Christus ist höher geworden als die Engel. Haben wir nicht vergessen. Kapitel 1, Vers 4. Höher geworden als die Engel. Als Sohn, als Gott war er immer höher als die Engel. Aber als Mensch ist er höher geworden jetzt als die Engel. Besser und höher, erhabener. Und wie kann jetzt der Herr Jesus größer sein als die Engel, wenn er doch ganz und gar Mensch geworden ist? Antwort Hebräer 2, Vers 6 bis 8, und das ist ein Zitat aus Psalm 8. Kann das jemand lesen? 2, 6 bis 8. Danke. Also er sagt, es bezeugt mit Ernst jemand an einer Stelle, er sagt nicht wo. Interessant, dass er nicht sagt im Psalm 8, sagt einfach an einer Stelle, an irgendeiner Stelle in der Bibel. Das ist jetzt nicht wichtig, wo das steht, die Aussage ist wichtig. Es ist nicht wichtig, wer das geschrieben hat, das ist alles nicht wichtig. Die Aussage ist wichtig, dass Gott es gesagt hat. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Was ist der Mensch? Mensch, das im Hebräischen heißt Enosh, und es betont die Schwäche und die Vergänglichkeit des Menschen. Das Hebräische hat zwei Wörter für Mensch. Eins heißt Adam und das andere heißt Enosh. Und Adam betont, dass er mit der Erde verbunden ist, mit der Adama, mit der Erde. Die Adama ist der Erdboden. Und deshalb heißt er Adam. Und Enosh betont, dass er schwach ist, vergänglich ist, er ist der Schwächliche. Und er hat hier eine Parallel, das ist ein typischer Parallelausdruck. Wer ist der Mensch oder der Sohn des Menschen? Das ist genauso wie in Sprüche 30, Vers 4, glaube ich, hatten wir gestern. Wer ist dieser Mensch und wer ist sein Sohn? Was ist der Mensch, dass du seiner denkst, oder der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Also das ist hier ein Bezug auf den Menschen an sich. Was ist der Mensch schon? Sein kleines, schwächliches Ding und sein Kind ist noch schwächlicher. Was ist der Mensch, dass du nach ihm schaust? Die Kinder dieses Menschen sind genauso schwach wie der Mensch. Und alle seine Nachkommen auch. Es wird nie anders werden. Sie bleiben schwach, die Menschen. Und es ist gut, dass wir das wissen. Wir sollen uns nicht viel darauf einbilden, dass wir Menschen sind. Wir sind nur wert, wenn wir mit Gott in Verbindung sind. Sonst sind wir nichts. In uns selber. Nichts in uns selber. Wir sind nur etwas durch das, was Gott macht mit uns und durch uns. Und in Verbindung mit ihm. Also der Mensch, wenn nicht für ihr Hilfe von außen kommt, dann steht der Mensch erbärmlich da, er ist abhängig von Gott, da, so wurde er geschaffen. Das war der ursprüngliche Zweck, schon vor dem Sündenfall bitte. Vor dem Sündenfall war das der Zweck des Menschen, dass er in Abhängigkeit von Gott lebt. Es war nie der Gedanke Gottes, dass der Mensch, den er geschaffen hat, unabhängig von Gott leben soll. Niemals. Also bei dem Begriff Sohn des Menschen denken wir nicht an den Herrn Jesus, sondern an den Menschen. Wir dürfen nicht zu schnell, wenn wir Menschensohn lesen, gleich Jesus lesen. Das steht nicht da. Was ist der Mensch? Dass Gott an ihn denkt, dass Gott ihn nicht vergisst, dass Gott nach uns und nach unseren eigenen Kindern schaut. Das ist ein guter Trost für Eltern. Was ist der Mensch, was bin ich, Herr, dass du zu meinen Kindern schaust? Wenn wir Sorgen haben um unsere Kinder, dürfen wir sagen, Herr, du schaust zu unseren Kindern. Eine vierfache Antwort wird uns hier gegeben. Darf ich Sie bitten, wie könnte diese vierfache Antwort lauten? Was lesen wir hier in diesen Versen? Was sagt Psalm 8 aus über Gottes Vorhaben mit den Menschen? Was werden hier für Aussagen gemacht? Vier Aussagen. Kann jemand versuchen, mal sammeln wir mal die Aussagen.
Eins, zwei, drei, vier. Schreibe ich Ihnen jetzt auf. Bitte schön.
Was ist der Mensch, also das war die Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das ist jetzt mal, das lassen wir als Frage stehen. Und jetzt kommt eine Antwort. Was wird jetzt gesagt? Ein wenig niedriger als Gott. Als die Götter. Elohim. Ja, das ist eine Übersetzungsfrage wahrscheinlich wieder. Psalm 8, Vers 6. Ja. Oder welcher Vers? Nein, 4. Psalm 8, Vers 6. Im Hebräischen heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Mächtigen. Als die Mächtigen. Gemeint sind die Engel. Im Griechischen heißt es, wird übersetzt mit Engel. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments sagt, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Das Hebräische heißt, als die Mächtigen. Gott ist, das hebräische Wort für Gott steht, das ist schon richtig. Manche Übersetzungen haben, du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Gottheit. Das heißt, als die Mächtigen, als die, das ist eine Übersetzungsfrage, wie man das, die Götter oder Gottheit, wie man das übersetzt. Das Gott ist ja hier ein Mehrzahlwort, als die Götter, müsste man dann schon übersetzen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Götter. Wer sind die Götter, die gemeint sind, ja? Psalm 97, Vers 7 hatten wir das gleiche Problem, oder? Die Götter sind die Engel. Und die griechische Übersetzung deutet schon wieder gleich, schreibt gleich die Engel. Und das ist das, was der neutestamentliche Schreiber zitiert. Und wenn der neutestamentliche Schreiber so zitiert, dann ist klar, dann ist die Frage geklärt, oder? Der Herr Jesus sagt, ihr seid Götter. In Johannes 10. Ihr seid Götter. Aber bleiben wir bei dem, wie der Hebräerschreiber Psalm 8 auslegt. Oder? Wir müssen nach dem gehen. Der neutestamentliche Schreiber legt Psalm 8 aus sagt uns hier, nach der griechischen Übersetzung, sagt uns hier, dass es sich um Engel handelt. Deshalb ist es schon richtig, dass hier Engel stehen sollte. Du hast ihn ein wenig weiter, was wird noch ausgesagt? Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, okay? Moment, das war das, das habe ich. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wenig niedriger als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du setztest ihn über die Werke deiner Hände, machst ihn zum Herrscher, das ist das dritte, ja. Setzt ihn zum Werke, über die Werke deiner Hände. Und das vierte, alles unter Ordnung. Alles unter Ordnung. Alles. Also ich mache jetzt das mit Ihnen, weil es gut ist, einen Text so ganz langsam und systematisch durchzugehen, dann entgeht einem nichts, dann hat man alles. Ich möchte uns, dass wir uns ein bisschen üben darin in dem Bibelstudium. Wir können später noch vielleicht auf diese Frage eingehen, wegen den Engeln und Göttern und so weiter. Also auf die Frage, was ist der Mensch, antwortet also der Psalmist, er ist ein wenig geringer als die Engel, und zwar schon von Anfang an, schon vor dem Sündenfall hat Gott den Menschen angeordnet, dass er unter den Engeln sein soll. Es kam nicht erst nach dem Sündenfall so, das erfahren wir eigentlich gleich, dass der Mensch, er ist über die Welt gesetzt, aber er ist nicht über die Engel gesetzt. Es ist kein Gebot, dass der Mensch über die Engel herrschen soll, dass Adam über die Engel herrschen sollte, nur über die Tiere der Erde und über die ganze Erde gestellt. Also mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das zeigt etwas von der Würde des Menschen. Er ist in einem Stück ein Abglanz Gottes, Ebenbild Gottes. Die Krone der Schöpfung heißt es ja auch, ist richtig, dieser Ausdruck. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und selber ist ein würdevolles Wesen. Er ist mit Ehre gekrönt, der Mensch. Hat Ehre, hat Würde. Wir sprechen von Menschenwürde. Drittens, über die Werke deiner Hände hast du ihn gesetzt, also über die Tiere und über die Pflanzen und so weiter. Alles dient dem Menschen, alles ist ihm unter, das ist der vierte Punkt, dann alles ist ihm unter seine Füße geordnet, unterordnet. Jetzt gut, in der Schöpfung geschah das und dann ist der Mensch in die Sünde gefallen und wir stellen fest, dass dem Menschen nicht mehr alles unterordnet ist. Die Tiere sind ihm nicht mehr unterordnet und er hat etwas, ein Stück auch verloren von seiner Würde und Herrlichkeit. Vers 8, denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts. Jetzt kommt der Kommentar. Der Kommentar von dem Schreiber des Briefes zu Psalm 8. Denn indem er, Gott ihm, den Menschen, alles unterordnete, ließ er nichts, was er ihm nicht untergeordnet wäre. Nun sehen wir aber noch nicht ihm alles untergeordnet. Noch nicht. Es kam die Sünde dazwischen und so weiter. Und es ist dem Menschen noch nicht alles untergeordnet. Jetzt ist eine Frage, die sich erhebt, wenn er sagt, du hast ihm alles unterordnet, das würde ja die Engel einschließen, oder? Aber wieso? Einerseits ist er niedriger als die Engel, aber andererseits sagt er, du hast ihm alles unterordnet unter seine Füße. Wahrscheinlich ist das gemeint, die Bestimmung des Menschen letztlich wäre dann schon auch gewesen, eines Tages über die Engel zu herrschen. Aber das wurde eben durch die Sünde alles aufgeschoben. Aber eines Tages wird es so sein, die Engel, über die Engel wird er auch einmal herrschen. Jedenfalls, er wendet dann diese Psalmstelle an und jetzt kommt die entscheidende Frage, die schon gestellt wurde. Ja, wie ist das jetzt? Hier ist doch vom Menschen die Rede. Wie passt das jetzt mit dem Herrn Jesus zusammen? Ist das jetzt auf den Herrn Jesus bezogen oder nicht? Wie müssen wir das jetzt verstehen? Er sagt, wir sehen ihm noch nicht alles unterordnet, nämlich dem Menschen, nicht dem Herrn Jesus. Dem Menschen sehen wir nicht alles unterordnet, bis heute nicht, oder? Wir sehen aber den, der ein Mensch wurde, so wie wir, diesen einen, ein wenig geringer als die Menschen gemacht wurde, das heißt, er war es vorher nicht. Wir sehen den, der ein wenig geringer als die Menschen gemacht wurde, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Bitte. Bitte? Habe ich gesagt, die Menschen? Danke für die. Ich wollte natürlich sagen, als die Engel. Er wurde ein wenig geringer als die Engel gemacht, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Wir sehen aber den, nämlich diesen Menschen, der ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, und hier ist ein ganz bestimmter Mensch gemeint, ja, nämlich dieser eine Mensch Jesus. Wir sehen den, der Gott war und Mensch wurde, dieser Herr Jesus, ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte, Jesus. Und er nennt einfach Jesus mit dem irdischen Namen, Jesus, der Erniedrigte, der sich selbst erniedrigt hat. Wir sehen ihn wegen des Todesleidens, wegen und mittels des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir sehen Jesus. Wie sieht man den Herrn Jesus? Der Hebräerschreiber sagt, wir sehen Jesus. Was meint er? Wie sehen wir denn Jesus? Sehen die Hebräerchristen Jesus? Wie sehen sie ihn? Wir sehen Jesus, sagt er. Wo sieht man ihn? Wo sehen Sie den Herrn Jesus? Wo sehen die Empfänger des Briefes den Herrn Jesus? Ja.
In der Schrift?
Ja, in der Botschaft, auf die man hören soll. Er redet ja von, deswegen sollen wir umso mehr auf die Botschaft achten. In der Botschaft von ihm, auf die man Acht geben soll. Also er kann ihn nicht mit den natürlichen Augen sehen, aber die Botschaft, das Wort der Christusbotschaft zeigt ihm den Herrn Jesus. Mit den inneren Augen sieht er ihn und die anderen Leser, die sehen ihn auch. Mit dem inneren Auge, mit dem Glaubensauge sozusagen. Wir sehen den, der ein wenig geringer gemacht wurde als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wann? Also als dieser Jesus wurde geringer als die Menschen, als die Engel, Entschuldigung, dieser Herr Jesus wurde geringer als die Engel gemacht, in der Menschwerdung. Und dann heißt es, wir sehen ihn, diesen Jesus, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wann? Ich weiß nicht, wie Ihre Übersetzung hat, wie Ihre Übersetzung ist. Steht bei Ihnen der Mitsatz hinten oder der Mitsatz dazwischen? Wie heißt es? Heißt es bei Ihnen, wir sehen aber den, der ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er für jeden den Tod schmeckte? Oder heißt es bei Ihnen, wir sehen aber den, der ein wenig geringer gemacht wurde als die Engel, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte, Jesus, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt? Wird der Damitsatz vorne, also reingeschoben, oder steht der Damitsatz hinten bei Ihnen in der Übersetzung? Wie hat Schlachter? Heinrich?
Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleids mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken.
Ah ja, der hat den Satz, den Damitsatz einfach rausgenommen und einen neuen Satz gemacht. Der hat es ganz einfach gemacht, oder? Ist viel leichter dann zu lesen, natürlich. Aber sinngemäß richtig. Sinngemäß absolut richtig übersetzt. Hat aber den Satz zerlegt, oder? In zwei Sätze. Der Satz wird unverständlich, wenn man den Damitsatz zwischen rein nimmt. Und ich glaube, die Luther hat ihn zwischendrin. Und
Jesus betont, dass durch das Leiden des Todes wird.
Und wo ist der Satz, damit er für jeden den Tod schmeckte?
Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken.
Ah, gleich wie die Schlachter nachgestellt, den Satz nachgestellt. Ja, das Griechische hat jemand die Elberfelder Übersetzung? Ja, wie steht's da?
Wir sehen aber Jesus.
Ja, nach der Elberfelder Übersetzung ist es am schwierigsten. Da ist nämlich der Damitsatz hinter, also der, das würde heißen, der Herr Jesus hat für alle, nein, der Herr Jesus wurde mit Herrlichkeit gekrönt, damit er stirbt, oder? Der Herr Jesus wurde gekrönt, damit er stirbt. Es ist aber, die Reihenfolge ist anders. Der Herr Jesus wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn, oder wie soll ich sagen, ich lese anders. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, damit er durch Gottes Gnade den Tod schmeckte, diesen Jesus sehen wir mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, wegen der Todesleiden. Ähnlich wie die Schlachter, oder? Die Schlachter hat es einfach als eigenen Satz gestellt. Das heißt, was ist der Gedankengang? Da machen wir das Ganze einfacher. Was ist der Gedankengang? Wir sehen jetzt den Herrn Jesus, der ein wenig geringer als die Menschen gemacht wurde. Diesen Jesus sehen wir jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Warum wurde er gekrönt? Weil er den Tod erlitten hat. Weil er das Todesleiden auf sich genommen hat. Deshalb wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und warum wurde er niedriger gemacht als die Engel? Um für jeden den Tod zu schmecken. Also nochmal, wir sehen diesen Jesus, diesen, der ein wenig geringer gemacht wurde als die Engel. Diesen Jesus sehen wir jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Warum wurde er niedriger gemacht als die Engel? Damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Und diesen Jesus, den sehen wir jetzt gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, wegen des Todesleidens, weil er den Tod erlitten hat, sehen wir ihn jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ist es verständlich? Oder gibt es da Fragen zu dem Vers? Ist der Vers Ihnen klar? Deshalb wurde er niedriger als die Engel, um zu sterben. Für wen? Für wen soll er den Tod schmecken? Sie sagen, das ist klar. Das ist nicht klar. Vielen Leuten ist es nicht klar. Deshalb stelle ich die Frage. Es ist keine Kindergartenfrage. Vielen Leuten ist es nicht klar, für wen Jesus Christus gestorben ist. Es gibt Theologen, die zerbrechen sich den Kopf darüber, für wen Jesus gestorben ist. Es ist ein Kampf zwischen zwei theologischen Richtungen. Bitte, für wen ist Jesus gestorben? Für jeden Menschen. Steht im Text, oder? Und doch schlagen sich Theologen die Köpfe und es gibt ganze Richtlinien, die sagen, der Herr Jesus ist nur für die gestorben, die ihn annehmen werden.
Gestorben für alle, aber er nimmt Sünde vielen mit, die das annehmen.
Er ist gestorben für alle und hat eigentlich auch die Sünden aller getragen, aber in Genuss kommen. Nur die, die ihn annehmen. Die vielen sind 6 Milliarden Menschen und mehr. Er hat für viele sein Blut vergossen. Wie viele? Für Milliarden von Menschen. Nämlich die viele sind alle. Die viele, für die er das Blut vergossen hat, sind 6 Milliarden plus, oder jetzt haben wir ja schon 7 Milliarden. 7 Milliarden plus die aus der Geschichte auch. Die Milliarde oder wie viel in der Vergangenheit. Der Herr Jesus ist für jeden Menschen gestorben und hat für jeden das Blut vergossen, um jeden zu erkaufen. Keiner ausgenommen. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, für mich ist der Herr Jesus Christus nicht gestorben. Für mich hat er das Blut nicht vergossen. Es gibt keinen. Und doch gibt es leider eine theologische Richtung. Das ist der Calvinismus. Der lehrt, Calvin selber hat das gelehrt und die Nachfolger noch viel stärker als er, hat gelehrt, Jesus ist nur für die gestorben, die gläubig werden. Also für die, die vorherbestimmt sind, gläubig zu werden, hat Calvin gelehrt. Diese Stelle ist ganz klar dagegen. Die Stelle sagt, dass es nicht richtig ist. Der Herr Jesus ist für jeden gestorben. Und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens. Umsonst, das ist Vergebung, Reinigung, Sündenvergebung. Für jeden, der da will. Offenbarung 22 am Ende, Vers 17 oder wo. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für jeden. Wenn er für jeden den Tod schmeckte, dann war jeder schuldig. Dann war jeder des Todes schuldig. Er wurde, was jeder war, ein Sünder. Und als Sündopfer ist er gestorben, um jeden zu retten. Gott will, dass wie viele Menschen gerettet werden? Alle. Alle Menschen. Es gibt keinen Menschen, von dem Gott nicht will, dass er gerettet wird. Es gibt keinen Menschen, wo Gott gesagt hat, nein, den habe ich für die Hölle bestimmt. Wollte Gott, dass Judas gerettet wird? Natürlich. Wollte Gott, dass der Pharao gerettet wird? Natürlich. Der hat ja lange genug geworben um den Pharao. Aber ich sage das deshalb, weil wir heute zu kämpfen haben mit dem Calvinismus, mit der Lehre des Calvinismus. Wird immer stärker und stärker verbreitet sie sich in Europa durch gewisse Literatur, die jetzt stark verbreitet wird. Ja, ja, es geht um diese Fragen, genau. Aber die er bestimmt hat, die hat er bestimmt zur Herrlichkeit, die hat er bestimmt, Söhne zu sein, die hat er bestimmt zu einem wunderbaren Heil. Das ist die Bestimmung. Er hat nicht bestimmt die Anzahl derer, die gerettet werden. Das steht nicht dort. Er hat nicht bestimmt, wer gerettet wird und wer verloren wird. Das hat er nie bestimmt. Beziehungsweise, das sagt die Bibel nicht, so muss ich sagen. Das sagt die Bibel nicht, dass er das bestimmt hätte. Nirgends. Ja, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das Todesleiden ist das parallel zu dem Ausdruck, er hat den Tod geschmeckt für alle. Das heißt, warum wurde der Herr Jesus niedriger? Er wurde niedriger, um unseren Platz einzunehmen. Er kam so tief herunter und auch geografisch kam er so tief. Er kam nämlich an den Jordan. Und der Jordan liegt einige hundert Meter tiefer als der Meeresspiegel. Das ist eine der tiefsten Stellen, ja, das Tote Meer. Eine der tiefsten Stellen der Erde, weit unter dem Meeresspiegel. Dort ließ er sich taufen. Dort hat er sich sogar unter das Wasser des Jordan noch eintauchen lassen. Er wurde so niedrig, um unseren Platz einzunehmen. Warum soll ich dich taufen, sagt Johannes. Und der Herr Jesus sagt, das ist, es ist würdig, alle Gerechtigkeit, es geziemt sich so, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber er kam an unseren Platz, hat sich an unseren Platz gestellt. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Was heißt Herrlichkeit und was heißt Ehre? Herrlichkeit und Ehre ist nicht das Gleiche. Herrlichkeit ist der Glanz. Doxa heißt es im Griechischen. Doxa ist ein Glanz. Wenn etwas glänzt, dann ist es herrlich. Dann strahlt es etwas von sich. Herrlichkeit ist das, was von dem Herrn Jesus ausstrahlt. Er ist Gott. Herrlichkeit kommt aus seinem tiefsten, innersten Wesen heraus. Ehre ist das, was man ihm gibt. Respekt, Achtung. Ja, Herrlichkeit ist in ihm drinnen, kommt aus ihm heraus. Ehre ist das, was man ihm bringt, die man ihm zukommen lässt. Herrlichkeit kommt von innen heraus, Ehre kommt von außen an ihn heran. Wird ihm gebracht. Wir sind nur in Christus herrlich. Wir sind in uns nicht herrlich. Wir haben in uns nicht Herrlichkeit. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir verherrlicht. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Gläubigen haben Herrlichkeit durch Jesus Christus. Und nur durch ihn haben wir eine Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit ist Christus. In ihm sind wir verherrlicht, weil er der Herrliche ist. Gut, Ehre und Herrlichkeit. Das heißt, Gott hat ein Ziel mit dem Menschen. Das Ziel des Menschen ist Psalm 8. Das letzte Ziel ist, dass genau das wiederhergestellt wird, wozu der Mensch bestimmt ist. Alles hast du seinen Füßen unterordnet. Das Ziel ist, dass alles uns Menschen unterordnet wird. Und wie erreicht Gott das Ziel nach dem Sündenfall? Wie macht es Gott jetzt? Er nimmt diesen einen Menschen, Jesus Christus. Der Herr Jesus erniedrigt sich bis zum Tod. Und dann schmeckt er den Tod für uns alle. Und jetzt bringt er uns zur Herrlichkeit. Er ist der, der viele Söhne zur Herrlichkeit bringt. Er bringt uns zurück dorthin an diesen Platz, wo wir sein sollen, aber nur durch ihn. Und in der Zwischenzeit heißt es Training Time for Reigning Time, sagen die Engländer. Jetzt ist Trainingszeit für Regierungszeit. Training Time for Reigning Time. Das ist die Zwischenzeit. Aber jetzt, durch Jesus Christus, wird es möglich, dass der Mensch wieder dorthin kommen kann. Auf den Thron mit Christus. Vers 10 bis 18. Vers 10 bis 18 ist jetzt die Erklärung über die Bedeutung des Menschseins Jesu Christi. Warum war die Erniedrigung für den Menschen so notwendig? Warum hat er leiden müssen? Vers 10 bis 13. Es geziemte Gott. Wir sind in der Gliederung, das ist Römisch 2 Doppelpunkt und A Doppelpunkt, Vers 10 bis 13. Römisch 2 Doppelpunkt war Vers 10 bis 18, Erklärung über die Bedeutung des Menschseins Jesu Christi. Römisch A Doppelpunkt, es geziemte Gott, den Anfänger des Heils durch Leiden zum Ziele zu bringen. Vers 10 bis 13. Denn es geziemte ihn, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, in dem bringen viele Söhne zur Herrlichkeit den Anfänger ihres Heils durch Leiden hindurch zum Ziel zu bringen. Es ziemte ihm, das heißt, es war ihm entsprechend. Ihm um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind. Dem Schöpfer und dem Urheber und dem Ziel. Es geziemte Jesus Christus, dem Schöpfer und dem Ziel des Universums, dem, der das Ziel des Universums ist und dem, der Urheber des Universums ist, diesem geziemte es, durch Leiden vollkommen zu machen, durch Leiden ans Ziel zu bringen. Ich weiß nicht, wie geht es uns? Sollen wir noch eine Pause einschieben oder nicht? Bitte. Wer hält noch durch? Ein Bruder hat gesagt, wer jetzt nicht schläft, soll bitte aufstehen. Also, es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, den Anfänger, den Urheber des Heils, durch Leiden hindurch zum Ziel zu bringen. Was sagt der Vers? Was sagt der Vers hier aus? Kann das jemand bitte versuchen, mal zu erklären? Wer möchte versuchen? Was sagt dieser Vers aus? Es ziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, ihm bringen viele Söhne zur Herrlichkeit, den Anfänger des Heils durch Leiden hindurch zum Ziel zu bringen. Was will er sagen? Es geziemte Gott, es ist entsprechend zu Gott, es entspricht Gott, diese Tat, was er jetzt tat, das entspricht diesem Schöpfer und Urheber und Ziel aller Dinge. Es geziemt Gott, dass er dadurch, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit bringt, während er viele Söhne zur Herrlichkeit bringt, den Anfänger ihres Heils durch Leiden hindurch zum Ziel bringt. Es gibt Leute, die sagen, das ziemt nicht einem liebenden Gott, so etwas Grausames zu tun, da seinen Sohn in den Tod zu schicken und grausam hinrichten zu lassen. Was ist denn das für eine Bluttheologie, eine grausame Sache mit diesem Gott? Geziemt es diesem Gott, so etwas zu tun? Bitte? Es muss so furchtbar sein. Es muss so furchtbar sein, die Sünde. Es muss so furchtbar sein, dass er nur diesen Weg gehen konnte. Es gab keinen anderen Weg für diesen Gott. Aber die Liebe war so groß. Die Sünde ist so schrecklich, dass es keinen anderen Weg gibt, den Menschen zu retten. Aber die Liebe ist so groß, dass ihm kein anderer Ausweg bleibt. Er muss das tun. Er aus Liebe gedrungen muss es tun. Er sagt, ich muss es tun, ich muss es tun. Und wenn es mich alles kostet, ich muss es tun, um diese Menschen zu retten. Um dich zu retten. Ich muss es tun. Und wenn es noch so schwer ist, wie die Mutter das Kind, ja, dem Kind helfen will. Ich muss jetzt zum Arzt. Und wenn es noch so stürmt und schneit draußen, ich muss. Und wenn ich erfriere auf dem Weg zum Arzt, ich muss jetzt den Arzt holen, oder? Aber hier viel, viel schlimmer noch. Viel, viel schwerer war dieser Weg. Ich muss es tun. Denn diesen Sohn, der wird durch Leiden hindurch vollendet, zum Ziele gebracht. Bei Ihnen steht vielleicht vollendet oder vollkommen gemacht. Das Wort heißt zum Ziele gebracht. Dieser Menschensohn, Jesus Christus, der wird durch Leiden zum Ziel gebracht. Wann war das? Wann hat er das getan? Indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Die Söhne, die sind wir. Viele Söhne. Viele Söhne sollen mit dem einen Sohn Gottes verbunden werden. Durch den Ungehorsam Adams wurden viele Menschen zu Sündern und durch den Gehorsam Jesu Christi werden viele Menschen zu Söhnen Gottes gemacht, zu Gerechten gemacht, zu Söhnen, die jetzt mit dem Herrn Jesus verbunden werden und verherrlicht werden. Der Herr Jesus ist bereit, diesen Weg zu gehen. Es geziemte ihm, diesen Sohn, diesen Herrn Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Wenn er sagt, Vers 12, Vers 11 habe ich vergessen. Denn beide, der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem, aus welchem Grunde er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Also, er wollte sie heiligen. Gott will die Menschen heiligen. Der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem. Der heiligt, das ist Jesus Christus. Und die geheiligt werden, das sind die Menschen, wir. Die sollten alle so einmal zur gleichen Familie gehören, sozusagen. Die sollten Brüder werden. Die sollten ein großes Haus Gottes werden. Das war das Ziel. Beide, der heiligt, Jesus Christus, hat sich so tief erniedrigt und ist Mensch geworden, um uns hinaufzubringen, in diese Familie einzugliedern, in die Familie, große Familie Gottes, ein Haus Gottes zu werden. Der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem. Aus welchem Grunde er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Jetzt sind sie eine Familie. Also der, Jesus Christus, der heiligt und die geheiligt werden, die Gläubigen, die sich jetzt diesem Sohn anschließen, sind jetzt alle von einem, von einer Familie. Denn wenn er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Nennen wir den Herrn Jesus unseren Bruder? Er nennt uns unsere Brüder, das stimmt. Er sagt, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Aber wir vergessen nie, wer er ist. Oder? Wir sagen nicht Bruder Jesus. Oh nein. Wir sagen Herr Jesus. Er bleibt unser Herr. Wir sind seine Brüder geworden. Er hat uns in seine Familie hineingenommen. Aber wir vergessen nicht, dass er der große Erstgeborene aller Brüder ist und dass er der Herr ist. Nirgends im Neuen Testament wird der Herr Jesus genannt Bruder Jesus oder so. Nirgends. Aber er nennt uns Brüder und er nennt uns Freunde. Wir nennen ihn nicht Freund Jesus. Ja, Freund der Sünder schon. Er ist ein Freund der Sünder und will sie retten. Aber wir nennen ihn nicht jetzt Freund Jesus. Jesus mein Freund. Jesus mein Bruder. Nein. Wir nennen ihn Herr Jesus. Jesus mein Herr. Wir vergessen das nicht, wer er ist. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen, wenn er sagt, ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundtun, lobend kundtun. Inmitten der Gemeinde werde ich dir Lob singen. Inmitten dieser Brüder. Oder als der Herr Jesus auferstand, sagte er, geh hin und sage meinen Brüdern. Matthäus, ich glaube es ist 28, ich weiß nicht wo, Matthäus 28, geh hin zu meinen Brüdern. 10. Matthäus 28, 10. Geht hin, gebt Bericht meinen Brüdern. Die sind meine Brüder, die den Willen Gottes tun, oder? Das sind meine Brüder und Schwestern. Der Herr Jesus schämt sich also nicht, sie Brüder zu nennen. Jetzt kommt eben dieses Zitat, Vers 12 aus Psalm 22. Ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Vers 13 und wiederum ein zweites Zitat. Ich werde das Vertrauen auf ihn setzen und siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gab. Jesaja 8, Vers 17 und 18. Wir sind seine Kinder. Die Kinder, die Gott mir gab. Kinder, die zu ihm zu Brüdern geworden sind. Wie schön ist das? Ich und die Kinder. Ich und die Jünger. In den Johannesevangelium sagt er mal Kindlein. Kindlein, sagt er zu ihnen. Kleine Kinder. Johannes 13, ich glaube 13,34 oder so, da nennt er sie Kindlein. Es ist ganz selten in der Bibel nennt er sie mit diesen Kosenamen, mit diesen lieblichen Namen. Nein, Johannes 13, Vers, Vers 33, Johannes 13, Vers 33, Kindlein, noch ein kleines bin ich bei euch. Und dieses Wort Kindlein, das kommt vor, ich schaue gerade nach, kommt ganz selten vor. Ganz selten, nur in Johannes 13, 33 und nur in Galater 4, der Apostel Paulus verwendet es noch einmal und der Johannes verwendet es dann noch 7-mal im Johannesbrief. Dort kommt es nochmal vor. Aber hier Johannes 13 und Galater 4, Vers, Johannes 13, 33 und Galater 4, Vers 19. Dieses liebliche Wort, Kindlein. Vers 14 bis 18. Es war nötig, dass Jesus diesen Brüdern gleichgemacht würde, dass er ein Mensch würde. Warum war es nötig? Vers 14. Liest es jemand vor, 14 bis 18. Und wir behalten die Frage im Kopf, warum war es nötig, dass der Herr Jesus den Brüdern, uns Menschen, gleichgemacht wurde? Also ja, Kapitel 2, Vers 14 bis 18. Möchte jemand vorlesen? Ja. Danke. Vers 17. Weswegen war es notwendig, dass er in allem den Brüdern gleichgemacht werden sollte? Nur vom Text her, nur auf den Text schauen. Weswegen war es notwendig, in allem den Brüdern gleichgemacht zu werden? Ja. Die brauchen einen hohen Priester. Die Menschen brauchen einen hohen Priester. Und deshalb werde ich Mensch. Dann verstehe ich sie, dann kann ich mitfühlen. Und deshalb werde ich Mensch, dann kann ich mich als Opfer bringen für sie. Ein hoher Priester, der das Opfer bringt, und ein hoher Priester, der barmherzig ist, und ein hoher Priester, der treu ist. Deswegen war es nötig, dass er diesen Weg ging, damit wir einen hohen Priester bekommen. Der Gedanke ist kostbar. Warum wurde Jesus Mensch? Da gibt es viele Antworten. Aber hier ist eine ganz kostbare Antwort. Der Herr Jesus wurde Mensch, damit wir einen hohen Priester bekommen. Einen, der uns wirklich helfen kann. Einen, der uns wirklich verstehen kann. Und einen, der das Sündopfer stellt für uns. Wir sind die Kinder, oder? Wir sind diese Brüder. Wir haben Fleisch und Blut. Vers 14. Wir sind Fleisches und Blutes teilhaftig geworden. Deshalb ist auch er Fleisches und Blutes teilhaftig geworden, hat gelitten. Er nahm in gleicher Weise, das Wort im Griechischen heißt in gleicher, uns nahe kommender Weise. Das heißt, er wollte ganz nahe sein bei uns. In gleicher und uns nahe kommender Weise an Fleisch und Blut nahm er teil. Das heißt, er wurde Mensch, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hat. Deshalb wurde er Mensch, damit er den Tode entmachte, damit er den, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, die Macht wegnehme, sodass der Tod jetzt nicht mehr was Schreckliches für uns ist. Und das ist wichtig für uns ganz praktisch. Wenn jemand von uns sterben muss, dann kommt der Tod jetzt näher. Vielleicht hat jemand Krebs und jetzt weiß man, jetzt geht es vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate, vielleicht ein halbes Jahr, dann werde ich sterben. Jetzt ist die Frage, wie stehe ich jetzt dem Tod gegenüber? Ist der Tod für mich ein Schrecken? Ist der Tod für mich ein Sklavenherr, dessen Sklave ich bin, der mich versklavt, in Todesfurcht, dass ich in Todesfurcht leben muss? Oder ist der Tod für mich ein Tal, ein dunkler Fluss, durch den ich einmal noch muss, bis ich in die himmlische Stadt des großen Königs komme? Kennen Sie John Bunyans Pilgerreise? Ist das bekannt hier? Ja. Ich habe es mit den Kindern gelesen. Da kommen sie, die zwei Pilger kommen an dem Strom. Da heißt es dann, ja, der Strom ist ganz dunkel. Und da müssen sie noch durch. Sie müssen da reingehen, in den Strom. Und der eine, der Junge, der Christ, der hat Angst. Und der andere, der heißt hoffnungsvoll. Der geht mit ihm und sagt, nein, schau, hinter dem Strom siehst du die Stadt. Du musst auf die Stadt schauen. Und er schaut auf diesen dunklen Strom, der immer tiefer wird, und er muss noch weiter rein. Und jetzt reißt er mich weg, der Strom. Nein, schau, da ist die Stadt. Dann ist eine ganz andere Haltung dem Tod gegenüber. Der Tod ist nur ein Tal, das ich durchschreiten muss. Ein dunkles Tal, ein Fluss sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist die herrliche Stadt. Und der Herr Jesus kam, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch geknechtet waren. Nicht Engel nimmt er zu sich. Übrigens, hier haben wir wieder eine Übersetzungsfrage. Es heißt hier zu sich nehmen oder heißt es sich annehmen? Das Griechische scheint eher für das Erste zu sprechen. Er nimmt sie zu sich. Nicht Engel nimmt er zu sich, ergreift er und nimmt er zu sich. Sondern die Samen Abraham, Menschen, die von Abraham abstammen, sind ja die Hebräer, an die er schreibt, oder? Und nicht nur die von Abraham abstammen, auch die von den Heiden dürfen auch kommen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Menschen, Samen Abrahams, nimmt er sich an, und die geistlichen und die leiblichen Nachkommen Abrahams. Die nimmt er zu sich, die ergreift er. Für die ist er gekommen, um sie zu retten, sie herauszuholen aus dieser Sklaverei des Todes. Da sind die Leute und schwimmen in dieser Macht des Todes geplagt, und er nimmt sie an sich, er holt sie an sich heran. Nicht Engel, nicht für die Engel kam er, nein, für die Menschen kam er. So viele Menschen haben Angst. Ganz viele Leute leben in Angst. Wir hatten ein Frauenfrühstück da so in unserer Gegend und da war ein Redner da, der Wilfried Plock, er redete über Angst. Und es kamen viele Leute, ganz viele Leute, die wollten Antwort haben. Wie komme ich der Angst aus? Grundproblem des Menschen. Und der Herr Jesus nimmt diesen Bann weg. Weiter. Weswegen es notwendig war. Also deshalb, weswegen, da müssen wir uns fragen, weswegen war es notwendig? Weswegen war das? Weil er diese Leute an sich nehmen möchte und weil er den Tod die Macht nehmen möchte, dem Teufel die Macht nehmen möchte und sie befreien möchte, diese Menschen. Deswegen war es notwendig, in allem den Brüdern gleichgemacht zu werden, damit er jetzt ein barmherziger und treuer Hohepriester würde. Barmherzig bezieht sich, heißt, dass er mitfühlen kann. Barmherzig. Einer, der sich in unsere Lage hineinversetzen kann. Das heißt barmherzig. Und treu. Er war ein treuer Priester, nicht ein untreuer. Einer, der wirklich diesen Weg bis zum Ende ging. Und nachdem er das Opfer gestellt hat, ist er jetzt auf dem Recht, zur Rechten des Thrones Gottes und dort sitzt er als hoher Priester. Und dort ist er immer noch treu. Was versichert mir, dass ich ans Ziel komme? Woher habe ich die Sicherheit, dass ich ans Ziel komme? Viele Christen haben diese Fragen. Werde ich je das Ziel erreichen? Ich weiß nicht. Hoffentlich, sagen sie, hoffentlich erreiche ich das Ziel. Wo ist meine Garantie, dass ich das Ziel erreichen werde? Zur Rechten Gottes sitzt ein hoher Priester, der ist treu. Und treu heißt, dass er seine Aufgabe treu erledigt. Da ist meine Sicherheit. Da zur Rechten Gottes sitzt mein Priester, mein großer Seelsorger. Es gibt Leute, die haben ihren persönlichen Seelsorger. Bei uns in der Schweiz ist das Ganze in großer Mode. Da hat man seinen persönlichen Seelsorger. Da fährt man hunderte von Kilometern, um zum persönlichen Seelsorger zu gehen. Und was ist mit dem treuen hohen Priester? Ja, der ist auch gut, aber ich brauche meinen Seelsorger. Nein, ich brauche den hohen Priester, den treuen hohen Priester, der mitfühlen kann. Wenn es einen in der Welt gibt, der wirklich meine Situation, und zwar meine ganz spezielle Situation, versteht, wenn es einen gibt in der Welt, dann der treue hohe Priester, der barmherzige und treue hohe Priester. Meine Frau versteht mich nicht, meine Kinder verstehen mich nicht, meine Eltern verstehen mich nicht. Wirklich verstehen will mich nur der treue hohe Priester. Es ist schön, dass ich eine Frau habe. Es ist schön, dass sie sich versucht, in meine Situation zu versetzen. Es ist schön, dass ich Leute um mich habe, die mich mögen. Wunderbar. Aber wirklich verstehen meine Situation, das kann nur der treue hohe Priester. Der ist ein wirklicher Seelsorger für uns. Ein Hirte für unsere Seelen, heißt es im Petrusbrief. Oder ein echter Hirte für unsere Seelen. Damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde. Das ist er geworden. Ein Hohepriester wird man. Als Hohepriester wird man nicht geboren. Der Herr Jesus wurde nicht als Hohepriester geboren. Ein Hohepriester ist er geworden. Das war ein Werdegang. Er ist Mensch geworden. Als ewiger Gott war er nicht Hohepriester. Er ist Mensch geworden. Und dann als Mensch hat er durchlitten, was wir zu durchleiden haben. Aber ohne Sünde. Und dann hat er das Opfer gebracht. Und dann hat er sich gesetzt auf den Thron als treuer Hohepriester. Als Priester und König. Die Aufgabe, was ist die Aufgabe eines Priesters? Na, das machen wir später. Das behalten wir uns auch für heute Nachmittag. Also, bitte sehen Sie sich noch die Fragen an. Kapitel 2 am Ende und dann Kapitel 3 und 4. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden, aber bis zum Abend werden wir ganz sicher bis Kapitel 4 kommen. Also sehen Sie sich bitte die Fragen an, Kapitel 3 und 4. Und wenn sonst Fragen sind, bitte schön, mal gerne schriftlich oder auch mündlich. Aber schriftlich ist besser, weil dann kann man sich auch vorbereiten, kann mich vorbereiten auf die Frage. Wir wollen zum Abschluss noch aufstehen und beten.